Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute sitzt René Roland bei mir, der ist Gründer und Geschäftsführer von der Firma MyPoster. Und wir kennen uns schon ein bisschen länger, sind nämlich irgendwie auch im Dachauer Hinterland beheimatet oder in der Gegend. Und ich wollte jetzt heute mal mir im Detail anhören, wie so ein Druckbusiness in der heutigen Zeit funktioniert und ein Poster-Business. Und deswegen herzlich willkommen, René.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Bevor wir loslegen, vielleicht kannst du über deine Firma ein paar Hard Facts nennen. Wie groß seid ihr, wie seid ihr aufgestellt und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Klar, wir firmieren unter MyPoster Gruppe. Da haben wir unterschiedliche Unternehmen drunter. Wir sind von der Mitarbeiteranzahl ungefähr 450 in der gesamten Gruppe. Wobei davon in der Produktion ungefähr 180, 220 sind. Fahren wir natürlich hoch in den High Seasons mit nochmal Leiharbeitern. Und der Rest ist sozusagen in Programmierung, Entwicklung, Marketing und all dem. Mhm. Und genau, machen wir so über 100 Millionen Umsatz. Und uns gibt es seit 2011.
Seit 2011. Also wir haben länger gebraucht für die 100 Millionen Umsatz. Also deswegen herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Jetzt habt ihr mehrere Brands. Ja. Was mich interessieren würde, damit man ein bisschen besser den Kontext versteht. Ihr habt einmal, sagst du klar, Entwicklung, Verwaltung. Dann habt ihr eine Produktionsstätte oder mehrere?
Ja, wir haben drei Produktionsstätten. Eine in Sachsen-Anhalt. Mhm. Da haben wir damals als wir einen neuen Standort brauchten, eben diese Hallen gefunden. Das waren die alten Solarworld-Hallen. Mhm. Und die gingen ja damals pleite. Und dann haben wir da eine richtig coole Halle gefunden. Dann haben wir unseren Hauptstandort in Dachau, hier im Hinterland bei dir. Mhm. Noch weiter Hinterland als du, weil es schon nochmal 10 Minuten weg. Und dann haben wir einen ganz neuen Standort, den dritten, der ist in Olching. Das ist da von den Toren Münchens nochmal einen neuen Standort. Also wir haben drei Produktionsstandorte. Und Quadratmeter sind es ungefähr 17.000, 18.000 Quadratmeter Produktion.
Also auf jeden Fall beeindruckende Zahlen. Bevor wir nochmal schnell über die Brands bei euch in der Firma sprechen, wie verteilt sich das auf die unterschiedlichen Standorte? Macht jeder Standort alles oder sind die für die einzelnen Brands zuständig oder wie funktioniert das?
Nee, also nicht für die einzelnen Brands, sondern für die einzelnen Produktgruppen. Also der neue Standort, wir nennen den intern, das ist ein fieser Name, aber wir nennen den Bogendruck. Also eigentlich ist es KKF, Kalender, Karten, Fotobuch. Mhm. Da drucken wir anders, also da fängt sozusagen der Druck mit einem Bogen an. Und aus dem Bogen, das sind immer 75 mal 50 Zentimeter Bögen, werden dann gedruckt auf Indigo-Maschinen von HP, die sind da Marktführer. Und dann fangen wir an, die weiter zu verarbeiten, entweder in Karten oder machen halt Buchbindungen, also Fotobuch oder eben Kalender oder Notizbücher oder Notizblöcke. Das ist der eine Standort und die anderen zwei Standorte machen den ganzen Bereich Wandbilder und Fotobelichtung. Wir belichten ja noch echt, also die ganzen Fotoabzüge werden ja mit Chemie belichtet. Mhm. Und die zwei Standorte machen eigentlich das Gleiche, aber da wollen wir weg von und wollen eigentlich die zwei Standorte nochmal spezieller machen, sodass wir sozusagen verschiedene Produkte nur noch an einem Standort fertigen.
Okay.
Das hat natürlich Vor- und Nachteile wegen dem Warenkorbzusammensetzung, muss man sich schon genau anschauen, weil du auf einmal ja zwei Pakete schicken musst.
Okay, aber wer bestellt sich eine Rückwand für die Küche mit einem Foto von San Francisco und zeitgleich eine Grußkarte? Oder ist das
zum Glück nicht so viele. Okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast an einem Standort nur Leinwand und an einem anderen zum Beispiel Plattenprodukte, das hast du schon, dass jemand jetzt ein Alu-Dibond bestellt und eine Leinwand. Und dann hättest du auf einmal natürlich zwei Pakete. Aber das kriegst du ja durch Daten raus und dann gucken wir es genau an, was wir wie wo machen.
Ja, und das heißt also langfristig in jedem Standort eigene Spezialitäten, also eigene Bereiche. Und wenn ich es richtig verstehe, ist wahrscheinlich das hier in Olching tendenziell mit dem Bogendruck auch eher für die kleineren Sachen. Oder sind die Größen, die rausgehen, wie muss man sich das vorstellen?
Nee, genau, in dem jetzt zum Beispiel der neue Standort Olching, da ist das größte 16. 60 mal 40, glaube ich, als mhm. Einzelprodukt. Ja. Und sonst sind es genau Fotobücher A4, A5, Karten, Klappkarten, normale Karten, ist mal ein bisschen größer. Und dann hast du das Größte, sind A3 Kalender.
Okay.
Also A3, aber da spielt sich das ab in dem Bereich.
Okay. Und wenn du jetzt nochmal schnell einen Schritt zurück, ihr habt unterschiedliche Brands, kannst du, weil ich da das ganz interessant finde, weil die ja alle einen unterschiedlichen Fokus haben.
Ja.
Also soll es keine Werbeshow sein, aber mich interessiert praktisch, ja, was ist der Fokus von der jeweiligen Brand? Ja. Und da würde mich, bevor wir dann nochmal über das, sag ich mal, über die Abwicklung sprechen, auch interessieren. Wieso habt ihr die so zusammengebaut oder was war da so die Idee dahinter? Weil das fand ich interessant, ja.
Ja, also genau, die unterschiedlichen Brands. Das eine ist MyPoster, mit der hat eigentlich alles angefangen. Da lädt der Kunde sein Foto hoch und wir machen aus dem Foto eben Fotobücher oder normale Wandbilder, Poster, gerahmt, ungerahmt, Kalender, alles, was man so an Fotoprodukten, Fotogeschenken kaufen kann. Hochspezialisiert, einfach nur der Kunde bringt den eigenen Content mit. Und ab dann geht sozusagen die Journey los. Dann haben wir eben Art Photo Limited, das ist ein kleines Unternehmen in Bordeaux. Das haben wir gekauft, da sind wir Marktführer für, da wollen wir immer nur die most epic Fotos haben. Also da machen wir die ganzen Lizenzen, da sind wir zum Beispiel Lizenznehmer von Life Magazine. Also wir haben zum Beispiel exklusiv dieses Foto von Steve McQueen mit der Pistole. Mhm. Oder wir haben auch die Michael Jordan Bilder, wir haben John F. Kennedy. Wir haben sozusagen diese ganzen schwarz-weißen ikonischen Bildern. Das machen wir aus einer lizenzgetriebenen Perspektive. Das hilft uns, dass wir konnten davor, hatten wir keine Lizenzen. Wir konnten auch mit Lizenzen, ja, wenn man das nicht so in der DNA hat, das ist gar nicht so leicht. Und dann war das eine gute Gelegenheit. Das ist ein kleines Unternehmen, wächst stark, ist hochprofitabel. Ein cooles Team in Bordeaux, ist auch nicht schlecht als Standort. Tatsächlich ist es so, dass wir den Zugang zu den Lizenzen bekommen haben und die jetzt in die Gruppe reinkriegen. Das ist ziemlich cool. Das war einer der Gründe, wieso wir das gekauft haben. Und dann haben wir Kartenliebe, das haben wir selber gegründet nochmal, aus der Gruppe raus 2019, hochspezialisiert im personalisierten Kartenbereich, vor allem die Themen Hochzeit, Trauer, Taufe, all das. Und das ist ja sehr komplex in den Konfiguratoren, da komme ich aber gleich drauf. Und dann haben wir Unique gekauft, das haben wir gekauft am Black Friday vor 2 Jahren. Und das haben wir gekauft, weil wir wollten nochmal einen Marktplatz bauen in der Gruppe. Und beim Marktplatz hast du immer das Henne-Ei-Problem. Und das wollte ich nicht haben. Ich hatte mir gedacht, okay, wenn ich sozusagen einen Teil kaufen kann. Und Unique hat eine sehr creator-getriebene Brand. Und das war uns wichtig, weil wir sozusagen einen personalisierten Marktplatz bauen, bei dem Creator ihre ganzen Produkte erstellen können. Und da gehen wir weg von Print-Based, also von Paper-Based-Produkten, auch hin zu Apparel, hin zu Schreibwaren, hin zu Bettwäsche, alles, was genäht werden muss. Da kommt so ein riesiger Marktplatz, da programmieren wir jetzt schon seit 2 Jahren dran, aber der geht jetzt knock on wood, in 2 oder 3 Monaten geht der live. Und dann haben wir eben die Printhouse, die für alle Unternehmen produziert, für alle Töchter und aber auch für externe Dritte noch. Also da haben wir uns vor eigentlich schon immer geöffnet für externe Dritte, aber so seit 2, 3 Jahren forcieren wir das nochmal, haben eine API und dann docken sich lustigerweise auch unsere Konkurrenten an uns ran,
ja.
Weil wir können halt ganz gut produzieren. Genau so ist es. Und warum? Ursprünglich ist die Idee gewachsen 2016, 17, weil wir wollten einen Kern schreiben, bei dem wir danach eine Plattform haben. Das war die Idee und das ist das, wie die Firmen auch funktionieren. Wir haben so ein eigenes personalisiertes Shop-Backend geschrieben, auf dem setzen wir diese Marken drauf auf. In der Sekunde, wo du in der Datenstruktur bist, wenn ihr genau hinguckt, wir haben den gleichen Checkout natürlich, wir haben die gleichen Konfiguratoren, also jede Marke kann sich auch alle Konfiguratoren ziehen und mit denen arbeiten. Das heißt, sie hat eigentlich gar keine Kosten mehr in der Produktentwicklung und sie hat keine Kosten mehr in allem, was eben Checkout, Upselling-Tools, all das, was so hinten dran ist. Und dann sind wir über APIs mit der Produktion verbunden und wir schreiben eigentlich vorne raus nur noch die Frontends. Mhm. Die sind total individuell geschrieben, aber in der Sekunde, wo du in die Konfiguratoren kommst, das ist auch unser Herzstück. Das ist das, was wir gut können. Wir können gut Software schreiben für personalisierte Produkte.
Da komme ich nachher nochmal mit einem von mir konkret erlebten Beispiel.
Ist
mega positiv. Okay. Wollte ich aber gleich noch erzählen. Das heißt aber, und deswegen, also das heißt, die Produkte, die ihr produziert, sind eigentlich für alle Marken gleich, nur für Unique?
Ja.
Baut ihr eben jetzt halt auch, sag ich mal, Apparel, also Mode,
genau,
und Bettwäsche und sowas.
Da docken wir uns aber auch, da gehen wir an Abis, an Trittproduzenten zum Start ran.
Mhm.
Und die produzieren halt für uns.
Okay. Und ansonsten, also ich bin kein großer Roll-Up-Fan, also Wachstum durch, ich kaufe auf und hoffe, dass ich durch mehr Volumen bessere, sag ich mal, Unit Economics hinbekomme. Aber was ich cool finde bei eurer Konstellation ist ja, dass ihr mit den unterschiedlichen Firmen wirklich unterschiedliche, sag ich mal, Content-Strategien auch habt. Also MyPoster wird selber hochgeladen, hier aus Bordeaux kommen Unique oder Epic Pictures und das dritte sind eigentlich eher Content-Creators, die das anschieben. Also das finde ich super spannend.
Das ist auch die Idee. Wir hatten logischerweise, bekommen wir, wie ihr auch, viel M&A-Traffic. Das heißt, wir bekommen viel angeboten, aber das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht in einem Markt zwei Marken haben. Da haben wir uns aktiv dagegen entschieden. Wir gehen lieber sozusagen in die Breite und gucken uns die Märkte an und sagen dann, okay, entweder bauen wir einen Player oder wir können einen kaufen. Und das aber immer, es muss einzahlen auf unsere Software und sozusagen es muss da drauf passen. Es muss sozusagen, und dann haben wir natürlich schon Synergien, ne? Wenn du jetzt so ein Unique hast, was da eigene Systeme laufen hat und du dockst die dann sozusagen auf dein Shopping, dann hast du natürlich schon extreme Vorteile auf einmal auf allen Ebenen.
Und wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, also zum einen ist es ja mit Sicherheit kein einfacher Markt, sondern viel, viel Competition. Und wie seid ihr da drauf gekommen, da einzutreten und dann zu sagen, Software und eigentlich die Fertigungssoftware ist unser Core und alles dran ist dann die API zum Konfigurator, zum Shop. Wie kam das?
Also, wie wir zu Bildern gekommen sind, das ist einfach am Ende Schicksal gewesen. Ganz früh haben wir Bilder importiert aus Asien und das hat irgendwann nicht mehr ganz so gut geklappt. Und dann haben wir gesagt, komm, es ist eigentlich viel einfacher, wenn der Kunde sein Content mitbringt. Und so ist dann damals MyPoster entstanden, 2010, 2011. Und dann haben wir relativ früh gemerkt, ich würde tippen so 14, 15, dass wir den Kampf in diesem, ist ein gesättigter Markt, keine Frage, ein umkämpfter gesättigter Markt, wächst auch nicht mehr so stark. Also je nach Bereich wachsen die Märkte auch gar nicht mehr. Also wir nehmen uns gegenseitig Anteile ab, was ja nie so angenehm ist. Aber wir haben gemerkt, dass wir am Kunden einen extremen Unterschied machen können, wenn wir gute Software schreiben. Weil im Gegensatz zu allem, was sonst so gepredigt wird, machst du total einfach und der Kunde will überhaupt keine Auswahl. Das ist bei uns anders. Bei uns ist so, wenn du diese Karte bestellst oder egal was du konfigurierst bei uns, einen Rahmen oder wie auch immer, dann willst du als Kunde eine großmögliche Auswahl haben und die stört auch die Komplexität nicht. Also die stört nicht, wenn du deine Passepartout-Größe wählen kannst, wenn du deine Rahmen wählen kannst, wenn du deine Laminierungen wählen kannst. Und das haben wir ganz früh gemacht. Und damit sind wir total erfolgreich. Wir haben ich finde, wir haben sehr gute Conversion Rates. Ich kenne jetzt natürlich die vom Markt nicht. Aber wir sind, auf so einem iPoster zum Beispiel, sind wir zweistellig in der Conversion Rate.
Mhm. Ja, super. Echt beeindruckend. Vielleicht mache ich schnell den Bogen zu der Geschichte. Also ich wollte mir mal was ausdrucken. Ich glaube, auf eine PVC-Plane mit speziellen so Nieten oder so mit so, so Ringösen, die da eingepresst werden. Und es war aber ein ganz besonderes Format. Und ich habe das 1:1 gebraucht. Ich konnte nicht sagen, ja, dann gehe ich halt auf 1:20x50 oder so, sondern es musste genau das Maß sein, weil es war eine Landkarte. Und da war ich mal dann bei euch hat dein Bruder gesagt, ja, wir können das ausprobieren. Und dann bin ich da hingekommen. Und dann haben wir das ganz kurz im Shop freigeschalten, dieses Maß. Ich sag mal, 3 Stunden später war es produziert. Wir haben dann sofort wieder dieses spezielle Maß rausgenommen. Und ich hoffe, es war auch nicht zu viel Abschnitt und Restmenge und alles. Das weiß ich nicht. Aber das war mega beeindruckend, weil das wirklich, das hat gewirkt wie, ich sag mal, Plug and Play. Also das war wirklich mega gut zu machen.
Ja, wir sind auch, genau, das können wir gut. Wir können diese ganzen Personalisierungssachen in Verbindung mit der Produktion auch. Wir schreiben die ganze Produktionssteuerung selber. Also einzigste, klar, die jetzt bei einer HP-Maschine sozusagen lassen wir noch das HP laufen, aber wie ein Produkt durch die Produktion geht und so, da lassen wir keinen ran, da schreiben wir alles selber.
Mhm.
Und das hilft uns natürlich mit den Konfiguratoren, weil wir so in der Lage sind, wenn wir Veredelungsmaschinen haben, wir sind zum Beispiel der einzigste im Markt, wo du bei so einer Karte, eine Hochzeitskarte oder was auch immer, kannst du punktgenau veredeln, ja, mit Klarlack oder Gold oder Silber. Also du kannst deinen Namen Max schreiben und sagst, das M in Schriftgröße 3 wird jetzt Klarlack. Und dann wird es so und das läuft dann perfekt durch bei uns und das kann halt kein anderer. Ja. Das ist diese diese Symbiose zwischen Konfiguratoren und Produktion ist schon cool.
Ja, und eigentlich ist es ja Mass-Production, aber halt sehr individualisiert. Ja.
Also, es ist alles Losgröße 1.
Ja.
Aber genau, müssen wir ein paar Stück durch.
Die, also bei Unique und wie heißt die Firma aus Frankreich nochmal?
Art Photo Limited.
Art Photo Limited. Bei den beiden ist es aber wahrscheinlich nicht Losgröße 1, oder? Oder produziert ihr da auch alles?
Auch alles on demand. Wir produzieren immer nur Losgröße 1.
Okay, das heißt, ich kann nicht sagen, ihr habt zufällig 500 Michael Jordan Fotos und da bräuchte ich jetzt eins günstig und ihr müsst dann rabattieren, sondern es wird wirklich
immer on
entwickelt
demand
und.
Ja. Haben wir uns auch explizit dafür zu entschieden, weil es einfach, kennst du ja, es ist, wir haben dadurch natürlich wenig Lagerhaltung. Also wir haben nur Rohmaterial auf Lager, was immer wertig ist. Das hilft uns natürlich auch, weil du nicht Produkte abschreiben musst oder weil du nicht zu viel von irgendwas hast. Also wir fangen immer mit Rohmaterial an.
Mhm, okay.
Bei allen Firmen, bei jedem Artikel.
Okay. Ja, klar, also du bist flexibler, hast halt deine Durchlaufzeiten, das ist klar.
Genau, aber das geht. Das
ist, wenn ich jetzt heute sage, ich brauche ein Lionel Messi Poster für mein Zuhause, dann...
Ja, zwei Tage.
Zwei Tage.
Express, 24 Stunden und wir haben München, Berlin, same day. Bis 11 ist gleicher Tag.
Mhm.
Also schaffen wir gleicher Tag und sonst, ja, 24 Stunden oder halt 2 bis 3 Tage. Und das längste Produkt ist, glaube ich, im Moment gerahmte Produkte, die liegen bei 4 Tagen Produktionszeit plus Versand, also 5, 6 Tage ungefähr.
Okay. Und habt ihr auch noch viele so Leinwandprodukte?
Ja, haben wir auch noch viel. Ja,
aber
ja,
auch ein Stück, also Single-Piece-Herstellung.
Ja, auch Losgröße 1, ja. Aber okay, da haben wir Maschinen heutzutage zum Glück. Früher habe ich das von Hand gemacht, aber heutzutage haben wir da ein paar Maschinen. Aber du brauchst natürlich die Masse für die Maschinen.
Ja.
Alles Sonderbau und...
Vielleicht, also was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, ich würde versuchen, auf der Tonspur zu erklären, wie sieht so ein Produktionsstandort von euch aus? Welchen hast du da vor Augen? Welcher ist der neueste? Über wen ist?
Ich habe alle 3 ganz gut vor Augen eigentlich.
Gut erlebt schon, okay. Ja. Aber dann machen wir es mal, weil es von der Vorstellung vielleicht einfacher ist, würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Olching. Das heißt, Produkte waren, was am Ende rauskommt, 600 mal 400, also ich sag mal vertretbar von der Größe,
ja.
Kriegt man auch noch gut verschickt. Kannst du uns mal so ein bisschen Kontext geben? Wie sieht da, also wenn du sagst, ihr habt nur Rohmaterial lagern, wie sieht so ein Rohmateriallager aus bei euch?
Am Ende jetzt in Olching sind es Hochregallager mit Paletten voll Papier, weil wir dort mit Papier logischerweise anfangen. Einfach Hochregallager voll mit Papier.
Und unterschiedlichste Papierarten?
Genau, also unterschiedliche Papierarten, oder? Ja, alles voll von Gemundpapier bis Hanemühlepapier bis Fotopapier, gestrichen, Cremepapier, weiß, ich weiß nicht was, alles, okay. Alles voll, verschiedene Folien und ja, ich glaube, der Einkauf würde sich freuen, wenn das Frontend da ein bisschen weniger hat, aber natürlich auch da hilft es, wenn der Kunde eine große Auswahl hat.
Ja, klar. Und ich glaube, das ist ja, das können ja nicht die Bestandskosten da sollten ja nicht das Kriterium sein, ob ich vorne 2% Conversion verliere, weil ich vielleicht eben nicht das Richtige zur Auswahl habe.
Ja, du hast natürlich immer die Themen dann, wenn jetzt was bestellt wird, was nicht so oft du hast bei diesen Maschinen, musst du natürlich immer Papier wechseln. Das heißt, die Produktion freut sich auch nicht, wenn du jetzt ein Papier, was sagen wir mal wirklich nur 2, 3, 4, 5% verwendet wird, dann freuen die sich nicht drüber, dann fragen die schon immer, ob sie es rausnehmen können. Ich glaube, es ist jetzt auch gerade wieder so weit, habe ich gehört. Und da sagen wir dann vielleicht ja. Weil natürlich immer ein Papierwechsel sonst ansteht an den Maschinen.
Okay, und der dauert halt und ich habe wahrscheinlich auch Verluste. Oder
ja,
was,
genau, und du hast ein bisschen Rüstzeit und dies und jenes.
Und wie viele so Druckmaschinen stehen dann da?
In Olching stehen 4 große.
Sag mal, also der Raum, in dem wir sitzen, hat 25 Quadratmeter. Wie groß ist so eine Maschine?
Ich würde tippen, das so 2,5 Räume.
Krass, okay.
So 2,5 Räume.
Okay, also das sind amtliche Maschinen.
Das sind amtliche Maschinen.
Okay.
Ja, die sind amtlich. Die sind ordentlich hoch, ich weiß nicht wie hoch, aber hoch.
Okay, und was mich noch interessieren würde, ist, wenn ihr möglichst viel aus eurem Rohmaterial machen wollt, Wechsel von Rollen und ähnlichem ist immer teuer, aufwendig, verstehe ich. Aber wie sorgt ihr dafür, dass ihr möglichst wenig auch Verschnitt habt?
Also, ja. Haben wir natürlich das Thema, also gerade wenn man jetzt weg von euch geht, aber hin zu Postern oder Leinwand oder sagen wir mal die Plattenprodukte, wo es eigentlich am teuersten ist, weil wir drucken ja auch auf Aluminium, Acrylglas und solche Materialien und die sind ja tatsächlich teuer im Rohmaterial. Das ist nicht ganz so schlimm wie Papier. Also ja. Papier ist wesentlich weniger teuer. Und da ist es so, dass wir die Produkte sammeln, also wie es jetzt bei dir hängt, so ein Aluminium, da sammeln wir und dann haben wir so eine Verschachtelungssoftware. Mhm. Und die guckt sozusagen immer, wenn eine gewisse Platte, wir geben dieser Software, das ist, die heißt, bei uns heißt die Nesting Control. Mhm. Ich habe mich heute extra nochmal erkundigt und wusste ich auch nicht, aber die haben wir gekauft, die gehört uns scheinbar. Mhm. Also die haben wir mal eingebaut, 2017, 18 und da hat mein, ja. Der Projektmann, der Hannes meinte heute zu mir, ja nee, die ging pleite und dann haben wir die gekauft und seitdem haben wir die. Und die macht es, aber irgendwie mögen wir die nicht, weil er gesagt hat, die muss wieder raus.
Okay.
Aber die macht das im Moment und die schaut sozusagen, das verschachtelt wird und ab so 80, 85, 90% schießen wir dann die Platte sozusagen ab und dann geht sie in Druck.
Mhm. Das heißt, Verschnittsoptimierung ist jetzt bei einem günstigen Papier vollkommen irrelevant. Da ist höchstens die Arbeitszeit für so einen Rollenwechsel oder Bogenwechsel, wie das heißt. Ja. Aber für Dibon-Platten ähnliches, da ist es ein echter Kostenfaktor.
Genau, okay. Das ist ein richtiger Kostenfaktor, ja.
Das verstehe ich. Und vielleicht jetzt einfach noch mal ganz kurz auf die Produktion geguckt. Also Bogendruck, ich kann ja nicht eine Palette Papier da reinstellen.
Doch.
Oder? Ja, okay.
Ja. Du gehst mit dem Hubwagen dahin und stellst eine Palette Papier da hinten rein. Und dann zieht sich die Maschine raus und die macht pro Stunde, ich glaube, macht so 10.000, 12.000 Bögen die Stunde eine Maschine im Beidseitendruck. Hier schiebst hinten die Palette rein und vorne legt sie auch wieder auf die Palette drauf.
Okay.
Und dann geht es weiter in die Weiterverarbeitung. Dann kommen danach große Veredelungsmaschinen. Also die, wenn die viele Produkte in Olching werden veredelt, also Lacket, also Klarlack oder Gold, Silber oder Roséfolien, was du bei diesen ganzen, ja, vor allem Karten. Ja,
Hochzeitskarten
und so, oder Fotobücher werden auch gern Cover veredelt.
Ja.
Und da schiebst du dann auch eine Palette rein und das wird dann veredelt. Das ist auch total cool. Das sind auch Riesenmaschinen aus Israel, und auch extrem lang, groß, schwarz. Eigentlich schön. Ja.
Und jetzt hat von den, wie du vorher gesagt hast, 180 Leuten, die bei euch in der Produktion arbeiten, oder sagen wir mal 200, wie verteilt sich das auf die Standorte?
Der in Sachsen-Anhalt, der Standort, hat am wenigsten. Das ist aber auch der effizienteste Standort. Der hat, ich glaube, so um die 30, 35 Mitarbeiter. Mhm. Und Olching hat im Moment, glaube ich, so 50, 60. Genau. Und die anderen 100 sind dann in Dachau.
Genau, Breitenau
da hinten. Breitenau hinten.
Ja. Das ist das ja, wo ihr herkommt.
Ja. Eigentlich kommen wir ja direkt hier ums Eck, ne?
Ja, stimmt. Zwei Straßen weiter. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß, die Straße.
Einsteinstraße 7.
Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, genau.
Da habe ich angefangen.
Ja.
Das war das Billigste, was ich damals gefunden habe.
Ja, aber das ist auch wirklich, das ist echt lange her. Also, weil, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da diese komische Plane gedrückt habe. Das ist wahrscheinlich auch ewig, 5, ja. 6, 7, wenn es ja, reicht.
Ja, ja, also hier ja. In der Einsteinstraße, wir sind drüber gezogen in die Breitenau, ich glaube 2012 oder 13, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall echt beeindruckende Entwicklung. Wenn du jetzt halt so ein bisschen nach vorne rausguckst und du schaust auf, also klar, ihr habt sicher viele Projekte zur Optimierung, auch mögliche andere Übernahmen, aber was sind so die Hauptthemen, die dich umtreiben, wenn es jetzt um das Thema Produktion, Fertigung, Logistik geht?
Ja, also man muss sagen, dass die Produktionsgesellschaft, die Printers, meine Frau ja, die im Moment Geschäftsführerin ist und die macht es auch, ich darf ab und zu mal mitreden, mhm. Ich werde noch gefragt, aber auch mehr nicht mehr. Im Moment beschäftigt uns tatsächlich die, also immer mehrere Sachen, aber was große Projekte, die es hier angeht, ist Verpackungsanlage in Olching eben. Wir wollen da automatisch verpacken. Ich glaube, in Olching haben wir in den Stoßzeiten brauchen wir so 20.000 Pakete am Tag, die durch die Tür müssen. Und das machen wir im Moment tatsächlich von Hand.
Okay.
Ja, kannst dir vorstellen, wie viele Leute wir brauchen in den Peak Seasons. Da haben wir dann, sind wir guter Zen-Job-Kunde, weil wir die ganzen Studenten brauchen. Das wollen wir, das wird automatisiert dieses Jahr, also mit einer Verpackungsanlage, Verpackungsstraße. Und dann haben wir, wollen wir auch das Kommissionieren wegautomatisieren. Da haben wir natürlich das Problem, dass bei uns immer, ich sag mal, ein Fotobuch und eine Karte schon zusammen ist oder zwei Fotobücher und das eine wartet auf das andere. Mhm. Weil es kann schon sein, dass da auch mal 5, 6, 7, 8 Stunden oder 2 Tage dazwischen ist. Das heißt, wir müssen so logischerweise kommissionieren.
Ja, also eine Art Zwischenpufferlager, also temporär.
Genau, wir vergeben die Lagerfachnummer sozusagen, wenn das Produkt fertig ist. Mhm. Und dann wissen wir, okay, sagen wir mal A, 3, 4, 5 und dann, sobald das nächste Produkt von dem Warenkorb kommt, geht es auch in A, 3, 4, 5 und dann geht es sozusagen weiter in Versand. Mhm. Und diesen Kommissionierteil wollen wir auch wegautomatisieren.
Okay, und da eine Frage, wollt ihr zulagern? Also jetzt sage, wenn jetzt eine Sendung aus drei Positionen besteht und eine ist fertig und die zweite wird fertig, soll das dann da gleich dazugelegt werden oder soll das erst später konsolidiert werden?
Ist uns eigentlich wäre es uns egal, ob wir dann sozusagen drei Bins an die Station kriegen oder ob wir das gleiche Produkt dann in die gleiche Bin legen lassen. Das ist uns relativ egal, je nachdem, was effizienter ist von der Anlage her. Wir brauchen natürlich viel mehr Kisten, wenn wir das alles einzeln machen. Aber die Frage ist, wie lange dauert es bei der Einlagerung dann?
Ja, und wie viel Performance brauchst du, um bei der Einlagerung den richtigen Behälter zu haben? Also wir bei uns machen auch, also wir könnten auch zulagern, machen wir in der Regel nicht, weil uns die Performance dann nicht ausreicht.
Die ist so viel langsamer, ne?
Die ist in dem Fall langsamer, weil das halt in der Regel Behälter sind, die nicht oft ankommen. Aber jetzt sieht man das nicht, aber bei der Frage werden bei mir die Augen immer gleich groß, weil es interessiert mich natürlich. Aber ich glaube, da kann man schon gute Prozesse finden, selbst wenn man mehr Performance braucht fürs Zulagern, habe ich dann eine geringere Performance fürs Auslagern, weil ich dann nur ein Bin vorbereiten muss und nicht drei. Also, und bei den Stückzahlen, also das ist ja super spannend, da ist ja ein echter Hebel auf jeden Fall.
Ja, das ist ein krasser Hebel. Und du hast halt dann keine Verwechslung mehr und vor allem bei der Verpackung bist du schneller.
Ja. Ja, und höhere Qualität. Also das ist auf jeden Fall spannend. Ja,
und die Zahlen reichen halt auch zum Automatisieren. Ne? Das war früher so, dass wir gesagt haben, es lohnt sich nicht. Ja. Aber jetzt merken wir, wir hatten das vor allem letztes Jahr jetzt gemerkt im Weihnachtsgeschäft, dass einfach die Personalkosten einfach in diesen Peak-Seasons sind so extrem geworden. Und du kriegst es ja auch nicht mehr so einfach wie früher.
Gutes Personal. Ja, das stimmt. Wobei, da muss man jetzt vielleicht mal sagen, ich finde, ihr macht relativ viel da dafür. Ja. Das finde ich ist schon, geht mit gutem Beispiel voran. Kurzer Einschub, kannst du da mal beschreiben, was ihr, außer dass du in so einen Podcast hier kommst, was ihr da so macht oder versucht, um Leute zu kriegen?
Also, wir machen wirklich viel. Also natürlich, sagen wir mal, die ganzen Standardsachen, wie die ganzen Portale und so, das sollte man natürlich schon im Griff haben. Ja. Und dann machen wir zum Beispiel ja viel ganze Werbung weiterhin in den ganzen Zeitungen vor Ort, also wo wir ganze Seiten buchen, viel so Employer Branding Projekte. Dann haben wir in der Firma, in der Produktionsgesellschaft zum Beispiel, haben wir auch eine Person angestellt, die ausländischen Mitarbeitern hilft, die ganzen Amtsgänge zu machen, die Papiere zu machen. Wir besorgen den Wohnungen, also wir mieten ganz viele Wohnungen selber an. Und stellen dann, ich glaube im Moment haben wir 54 Wohnungen, stellen die dann sozusagen zur Verfügung. Mhm. Wir haben, jedem bieten wir Deutschkurse an. Wir haben ein neues Autoprogramm für die alle. Die können sich sozusagen so ein Elektromini für ganz wenig Geld bei uns nehmen. Dann haben wir eine große Flotte. Also wir machen schon richtig viel.
Ja. Also wirklich viel und was tatsächlich lustig ist, wie viele MyPoster Minis ich in meinem Alltag so sehe, also, auch wenn ich in München unterwegs bin.
Schon, ne?
Ja. Das ist echt merklich, da sind schon einige unterwegs. Gehen wir doch mal schnell kurz zurück zu den großen Hebeln. Also wenn du hast viel davon gesprochen, hohe Entwicklungskompetenz in der Software, ich sage jetzt mal im Backbone, also alles, was so im Hintergrund ist. Gibt es da Themen, und ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einem Buzzword-Bingo, also Blockchain, AI und lalala, sondern gibt es da irgendwelche Bereiche, wo du sagst, da investieren wir gerade richtig viel, das ist wichtig für die Zukunft?
Ja, wir haben mit das Hauptprodukt oder was natürlich am meisten Umsatz hat oder vom Marktvolumen her ist das Fotobuch. Und das Problem ist ja eigentlich immer, jeder, der mal ein Fotobuch gemacht hat, ist ja so eine Hassliebe. Man will es eigentlich nicht anfangen, aber du weißt, wenn du es verschenkst, ist es sozusagen das beste Geschenk unterm Baum oder wem auch immer du, welchen Anlass du nimmst. Das heißt, wir gucken uns an in dem Bereich, wie können wir dir durch, in dem Fall jetzt AI, wie schaffen wir es dir eigentlich, die Bildauswahl zu machen? Weil was ist dein Problem, ist am Ende die Bildauswahl. Du weißt nicht, welche Bilder du nehmen sollst, weil du so viele auf diesen Handys hast. Und diese ganze Kombination Bildauswahl, wir bauen dir dein perfektes Fotobuch zusammen und du bist sozusagen zufrieden. Das ist eigentlich das, was wir uns anschauen, wo wir relativ stark reingucken, was sozusagen so eine Frontend-Entwicklung angeht.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus meinem Amerika-Urlaub zurückkomme, dann lade ich halt alle 500 Bilder hoch und ihr sucht mir dann die 50 tollsten nach
gewissen Kriterien aus. Genau, das wäre sozusagen Ziel-Traum-Zustand. Ja.
Okay.
Ja. Im Moment ist es so, dass du in der App kannst du schon eingeben, gibst du schon dein Datum ein, dann sagst du, ich war im Urlaub vom 4. bis zum 18. Dann suchen wir schon mal alle Doppelten raus und all das, das kriegen wir schon gut hin. Aber trotzdem wissen wir ja noch nicht, welche Bilder du eigentlich willst. Und das ist natürlich nicht so leicht, weil es eine emotionale, teilweise sind die Bilder ja gar nicht gut, also die können ja auch unscharf sein, aber das ist für dich das Amerika-Bild. Ne?
Ja, das ist mein Gefühl da am Strand. Das ist
dein Gefühl, deine Sekunde, ja, und das ist natürlich nicht einfach zu greifen.
Also eine, aber das ist immer Losgröße, also das Losgröße 1 ist nicht gut. Also jetzt kann ich nur sagen, was für mich gut wäre. Ich speichere mir jede Woche mein schönstes Foto praktisch.
Wirklich?
Ja, das ist immer Freitagnachmittag speichere ich, das war mein Foto der Woche. Und das mache ich einmal im beruflichen Kontext und einmal im privaten. Das heißt, die Auswahl ist nicht das Thema, aber was ich total gerne hätte, wenn man so Features hätte wie die Geoinformationen, auch mit andrucken. Also das heißt, einfach nur, also jetzt, ich nutze privat Google Fotos.
Ja.
Die haben zum Beispiel in ihrer Fotobuch-App nicht mal eine Rechtschreibkontrolle. Also das ist was mich echt stört, weil ich halt schlecht schreibe. Aber was ich halt total schön fände, ist, dass man halt auch diese Heatmap, wo sind welche Fotos aufgenommen worden, dass man die bei Bedarf sich praktisch anzeigen lassen könnte. Weil das wäre für mich was, wo man dann einfach später sagen kann, ah, schau mal hier, da Santa Cruz, keine Ahnung.
Ja,
da
habe ich
diese 5 Bilder gemacht. Also
wir haben auch so ein Feature in der App, also jetzt nicht das, aber wo wir eigentlich, weil wir wissen ja, wenn du im Urlaub warst, also wir wissen ja deinen Kernstandort. Das Problem ist nur, ich glaube, vor 2 Jahren bei den letzten Updates hat sowohl Android als auch Apple hat es Default ausgeschaltet. Wir haben da die Information, ist sozusagen eigentlich nur noch da, wenn du es anmachst. Und die meisten machen das auf diesen iPhones nicht mehr an. Also wir hatten die früher und jetzt wissen wir, wir haben eigentlich keine Geodaten mehr leider. Von dem Foto.
Ehrlich?
Ja,
okay. Das ist klar, weil wenn die das umdrehen und ich muss es aktiv einschalten, das macht
niemand mehr. Und früher war das so, dass wir die ganzen Daten hatten und jetzt haben wir die nicht mehr.
Okay.
Und das ist eigentlich schade, nicht weil wir die Daten wollen, sondern weil wir viel coolere Produkte erstellen können.
Ja, genau. Also man könnte ja wirklich dann auch die Fotos nach einer Rundtour anzeigen. Oder
total. Kann super viel machen, aber es ist nicht mehr da.
Okay. Und unabhängig jetzt von den Fotobüchern, also worauf wir jetzt noch nicht so eingegangen sind, aber da hätte ich einfach, weil es mich aus logistischer Sicht noch so ein bisschen interessiert, wie muss ich mir denn, also was für plattenartige Produkte habt ihr und die werden dann wahrscheinlich schwerpunktmäßig in Sachsen,
habe ich das? Nee, die werden hier in Dachau gedruckt.
Werden die auch hier in Dachau gemacht?
Ja, der Platten werden in Dachau gemacht. Wir haben Alu-Dibond-Platten, Alu-Verbund-Platten, Acrylglas-Platten. Und Forex-Platten nennen wir das. Ich glaube, es heißt auch Forex, das
Material. Ja, ja, ja.
Die bedrucken wir oder kaschieren Fotos drauf. Und dann werden die sozusagen auf große Platten gedruckt. Und dann fräsen wir das aus danach. Also wir haben große Fräsmaschinen, da legen wir die Platten drauf. Und dann werden die sozusagen millimetergenau ausgefräst. Und dann gehen sie in die Weiterverarbeitung. Entweder kommt noch ein Rahmen drumherum oder es geht auch manchmal ja ohne Rahmen direkt raus.
Ja.
Kommt noch eine Aufhängung dran und dann geht's raus.
Und vom Volumen her ist es aber, also vom Umsatzvolumen her, auch wenn das natürlich deutlich teurer ist wie viele Papierprodukte, ist das nicht annähernd im Verhältnis? Oder wie
ja, kann
das? Weil der Aufwand ist ja schon
sehr groß. Genau, der Aufwand ist sehr groß. Also es ist sozusagen von der Effizienz her natürlich ein schlechtes Produkt tatsächlich, weil das auch gar nicht so gut, also es ist erstmal groß. Die meisten Plattenprodukte sind tatsächlich groß, also es ist dann eher sowas da, Meter mal Meter oder Meter 20 mal 80 oder so. Das sind schon Riesentrümmer. Das heißt, du hast erstmal, brauchst du richtig viel Fläche, schon mal teuer. Und dann musst du die eigentlich alle in die Hand nehmen. Ja, und dann geht es von Station zu Station. Also es ist relativ ineffizient tatsächlich von die Plattenproduktion. Oder also es ist effizient, wie wir es machen, aber wenn man es so betrachtet, ist es ein recht ineffizienter Bereich. Aber es ist vom Umsatz her trotzdem, ich kann ja nicht sagen, auf welcher Nummer das steht, aber sagen wir mal, Poster ist an der Menge her immer noch die 1. Und Leinwand ist vom Umsatz her die 1 und Platten ist dann ein bisschen abgeschlagen. Die Deutschen nehmen leider nicht so gern Plattenprodukte. Warum?
Okay.
Acrylglas kommt, aber am liebsten nehmen sie Leinwand.
Ja. Okay. Und von der Umsatzbedeutung her, das verstehe ich. Was mich noch interessieren würde, sind es mehr, also habt ihr auch Messebauer als Kunden, die irgendwie 18 so Platten dann beschriften und, sag ich mal, bedrucken lassen? Oder ist das auch alles eher endkundenbezogen?
Wir sind voll endkundenbezogen. Wir sehen, wenn wir in die Produktionen reingucken, also visuell tatsächlich, wenn du unten durchläufst, siehst du viele große Platten mit vielen Firmenlogos drauf und solchen Themen. Also ob es Mini ist oder ob es lokale Bäckereien sind oder wie auch immer. Aber wir betreuen die nicht extra. Ich glaube, wir haben viele B2B-Kunden, die das bei uns machen. Bestimmt auch viele Messebauer. Mhm. Aber da haben wir keinen großen, legen wir kein Augenmerk drauf tatsächlich.
Nicht der Fokus.
Wir wollen völliger eigentlich B2C-Player sein. Und B2B wickeln wir in den Produktionen mit White Label ab. Also über eine API. Was wir nicht wollen ist, hört jetzt komisch an, aber wir wollen eigentlich diesen Kunden anrufen und Betreuung und kannst du mal und hättest du mal. Das ist nicht das, wir wollen. Wir wollen lieber vorne im Frontend voll automatisiert sein, durch die Produktion durch und raus.
Ja, das verstehe ich auch. Also das ist ja einfach eine ganz andere Unternehmensphilosophie. Aber
wir können uns, das auch nicht.
Nee, genau, da braucht ihr ein anderes Callcenter, ja. Da braucht ihr andere
Kunden. Wir können nicht mal ein Angebot schreiben.
Ja, ja, genau, wir müsst ihr dir programmieren.
Wir schicken mit dir eine Mail oder so.
Ja, das können wir nicht. Aber das zeigt schon, so wie du vorher gesagt hast, dass da auch eure Wettbewerber bei euch bestellen. Das zeigt ja schon, dass eure Prozesse gut und verlässlich sind und dass ihr gute Qualität liefert. Ja. Und das ist ja eigentlich viel mehr wert, als wenn ihr jetzt sagt, ihr baut da wahnsinnige B2B-Prozesse auf, weil das ist aufwendig. Das
total. Kenn ich, ja. Und wo ich durfte eben bei Max in die Logistik rein und wenn man einen Roboter sieht, dann geht mir auch das Herz auf. Also wir sind im Herzen tatsächlich auch, lieben wir Produktionen. Also wir lieben es auch, Maschinen zu kaufen, Logistik zu kaufen. Also wir investieren auch gerne. Und ich glaube, das ist das, wieso wir auch einfach für viele andere produzieren. Mhm. Weil wir das wirklich nicht als übel sehen, sondern das schon immer gelebt haben. Und wir haben ganz früh, mein Bruder und ich, damals angefangen. Also wir haben ganz früh entschieden, dass wir produzieren und nicht fremd einkaufen. Und das ist bei uns Teil unserer DNA, ist einfach Produktion, Logistik.
Ja, super spannend. Deswegen tatsächlich habe ich auch nur noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn ihr, also ihr habt gesehen, Software als Kern für Fertigung, für Produktionsplanung, auch API zum Shop und ähnliches. Also ich finde da seid ihr super gut aufgestellt. Wenn du jetzt nach vorne rausschaust auf die nächsten Jahre und du guckst auf die unterschiedlichen, sag ich mal, Einkommensströme bei euch, also oder Umsatztreiber, bei welchen von den vier Bereichen siehst du den größten Wachstum?
Gute Frage. Ich glaube, die ikonischen Bilder, Art for Limited, wird immer klein bleiben. Das ist sozusagen vom Markt her jetzt nie das Größte. Das ist trotzdem, wächst es ganz anständig, aber es wird jetzt nie riesig werden. Die MyPoster wächst weiterhin gut. Da haben wir dieses Jahr, gehen wir da zum Beispiel auch in die USA. Also wir haben da schon gute Märkte noch, in die wir reinwachsen können, wo wir, glaube ich, echt noch richtige Hebel haben. Und einer der größten, hoffe ich, Umsatztreiber wird auf jeden Fall auch Unique sein, weil wir sozusagen über einen Marktplatzmodell zum ersten Mal gehen und weil wir einen Creator-getriebenen Marktplatz wollen und nicht, weil wir es nicht mögen, paper-based Produkte, aber weil wir hingehen nochmal in größere Märkte, wie zum Beispiel Apparel und das völlig im Personalisierungsbereich. Und ich glaube, ja, das werden gute Märkte.
Okay, also
und wir lassen die auch so laufen, ne? Sie sind ja alle eigen, die haben alle eigene Geschäftsführer. Das ist auch unser Credo. Das liegt einfach daran, ich wollte nie oder wir eine so riesen Firma haben. Da weiß ich auch nicht, ob ich irgendwie Angst vor. Und ich fand es irgendwie cooler, wenn wir eigene Marken mit eigenen Geschäftsführern haben und die sind alle getrieben. Und wir haben untereinander da auch echt Wettbewerb, ne? Wer wächst mehr, wer macht mehr Rendite. Und dann haben wir sozusagen Chancen, dass alle sich gut entwickeln und wir müssen uns dann auch nicht über Projektkapazität oder so unterhalten, sondern jeder hat seine Entwickler. Wir machen auch, ehrlich gesagt, gar nicht, wir heben da gar nicht so viele Synergien, das haben wir auch beschlossen. Also wir haben natürlich in der Holding ein paar Shared Services wie Kundenservice
und Buchhaltung
und sowas, ja. Aber sonst sagen wir, kann auch erstmal jeder seine eigenen Ressourcen haben, damit er wachsen kann und so. Also das ist uns eigentlich lieber im Moment als Synergien heben.
Okay, also das heißt, ihr habt nicht einen Entwicklerpool für alle, sondern da gibt es
jeder seine eigenen
MyPoster-Entwickler, Unique-Entwickler.
Genau. Und jeder kann seine eigenen Backendler einstellen, Frontendler einstellen, alles so, wie er will. Wie er seine Projekte sozusagen einschätzt und wie schnell er wachsen kann. So haben wir das gemacht.
Und das heißt aber trotzdem, arbeiten dann indirekt, geht es ja schon wieder auf die gleiche Software?
Genau, es geht im Backend sozusagen, in diesem Backend-Shop-Kern. Da sitzen wir gleich, aber da dadurch, dass wir eigentlich nur die Frontends selber bauen und hintenrum haben wir dann ein Team, was diesen Shop Backend betreut.
Okay. Und sitzen die dann in der Produktionsfirma oder sitzen die bei MyPoster?
Nee, die sitzen in Nymphenburg, also im Stadtbüro in der Nymphenburger Straße. Und wir haben in der Produktion eigene Produktionsentwickler. Also wir haben sozusagen das auch total getrennt. Wir haben eigene POs Product Owner und mit Entwicklern für die Produktion, die Produktionssteuerungssoftware schreiben. Und die stimmen sich halt ab, ne? Wenn wir ein neues Produkt einführen, wie jetzt zum Beispiel, wir haben einen neuen Laser gekauft, mega. Und wenn wir jetzt kriegen wir neue Sticker und dann, klar, gibt es ein Projekt, wo wir sagen, guck mal, wir würden die Datei aus den Konfiguratoren, würden wir euch so geben, passt es für euch? Und die Produktionsentwickler sagen, ja, passt, und dann schreiben die API und wir docken uns an. Okay. Und den Rest machen die dann, das merken wir. Wir committen uns dann auf ein Date, also ein Datum, wo wir sagen, okay, bis dahin, jetzt zum Beispiel Sticker, wollen wir fertig sein bis zum Ende April.
Sticker ist es dann im Sinn von Aufkleber.
Ja.
Okay. Ja. Wo wird da was draufgeklebt oder werden die Aufkleber gedruckt?
Nee,
oder?
Die Aufkleber werden gedruckt und dann mit dem Laser ausgeschnitten und dann einfach als Aufkleber verschickt. Das ist sozusagen bei Unique ein großer Markt. Also alles, was du so Skateboard-Aufkleber und all das, was so Creator erstellen. Das ist kein schlechter, also hört sich komisch an, aber ist ein guter Markt.
Ja, ja, glaube ich dir sofort. Und tatsächlich, also aus meiner Sicht ist es sehr spannend. Jetzt letzte Frage noch zu dem Unique. Wenn du sagst, du willst da Richtung, ihr geht da Richtung Marktplatz. Auf der einen Seite habt ihr die aus meiner Sicht sehr hohe technologische Kompetenz im Bereich Fertigung und wie die angesteuert wird. Wenn ihr jetzt einen Marktplatz zur Verfügung stellt und viele andere fertigen dann eigentlich für diesen Marktplatz die Produkte, hast du da nicht auch Sorgen qualitätstechnischer Natur?
Ja,
oder wie stellt ihr sicher, dass euer Anspruch da auch gehalten wird?
Also wir laufen, wir haben muss dir vorstellen, zwischen den Shop-Backend und der Produktion bauen wir so einen Hub. Wir nennen den auch Hub. Und alle Produktionsaufträge auch von Unique werden sozusagen in diesen Hub gehen. Mhm. Und der Hub gehört unter die Produktionsgesellschaft, also unter die Printhouse. Und an diesen Hub docken wir uns selber an mit unseren Produktionen, aber wir docken eben da auch die Drittlieferanten an und werden dafür sozusagen, also zum einen muss es dann einmal alles durch und dann können wir dort Qualitätskontrolle machen und da können wir dann auch schauen, wen docken wir als Produzenten an und wen nicht.
Mhm, okay.
Aber natürlich müssen wir das im Griff haben, keine Frage.
Ja. Okay.
Aber das machen wir jetzt auch schon, wir haben jetzt auch schon in den Produktionen, wir nennen das, das sind Überlauflieferanten, ist fertiger als falsch, aber wir schaffen, manchmal stehen ja mal Maschinen bei uns auch oder wir kriegen Peaks rein, die wir tatsächlich selber auch nicht mehr handeln können. Und dann haben wir jetzt auch schon Drittanbieter dran, die dann für uns verschiedenste Artikel fertigen, sodass wir auch unsere Zeiten einhalten aus Kundensicht. Also wir wir können das schon ganz gut sozusagen Produzenten steuern.
Auch die Qualität darüber tracken und dann Rückschlüsse ziehen im Zweifelsfall. Weil bei mir ist das tatsächlich, also zum einen, wir sind nicht groß genug zum Thema Traffic auf einem Marktplatz. Also das, was wir mitbringen könnten, das wäre nicht gut genug. Und wir sagen tatsächlich, wir wollen die Logistik von den Teilen, die wir verkaufen, halt in der Regel selber machen, weil ich nur dann echt sicherstellen kann, in unserer Branche, so ganz was anderes, dass eben die Qualität passt. Deswegen bin ich beim Thema Marktplatz, da höre ich halt immer hin und frage und denke mir, Wie stellt man das sicher? Ich glaube, das ist mega wichtig, dass die Conversion auch so hoch bleibt.
Absolut. Ja? Und wir haben jetzt angefangen eben mit zwei neuen Lieferanten und die haben wir uns genau angeschaut, hingefahren, gemacht, getan. Und ich glaube, die kriegen das ganz gut hin, die kriegen das sehr gut hin, so dass es in unserem Qualitätsanspruch ist. Aber natürlich ist genau das Thema.
Mhm.
Klar.
Ja, super. Also vielen Dank. Mega, mega spannende Firma. Mir gefällt es, dass ihr sagt, Software, Technologie, Produktion, das ist unsere Kernkompetenz und das so umsetzt. Also
vielen Dank. Hat mich riesig gefreut.
Ja, danke, dass du da warst.
Danke sehr.